Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Hallo, Julia Mostova ist eine aus der Ukraine geflüchtete blinde Journalistin. Sie hat 2022 drei Artikel in unserer Breitzeitschrift Die Brücke veröffentlicht. Die Artikel sind aber auch im Offside-Forum erschienen und können da nach wie vor gelesen werden. Im ersten Artikel schilderte sie die Geschichte ihrer Flucht. Im zweiten ging es um ukrainische Halloween-Traditionen. Und der dritte beschäftigte sich mit der Stellung behinderter Menschen in der ukrainischen Gesellschaft und welche Konsequenzen das für blinde Geflüchtete in Deutschland hat. Im jetzt folgenden Interview erzählt sie auch nochmal von ihrer Flucht und der Reise nach Deutschland. Wir sprechen dann aber auch über die Kulturen der beiden Länder, speziell im Hinblick auf Behinderung und wiederum, wie sich das auswirkt für blinde Geflüchtete. Sie gibt einen historischen Einblick in die stark sowjetisch geprägte ukrainische Gesellschaft und sie berichtet aber auch von ihren Zukunftsplänen. Ein sehr berührendes, interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Wir sprechen natürlich über Ereignisse im Februar und März 2022.
Ich heiße Julia Mostova. Ich bin ukrainische Journalistin und Schriftstellerin. Im März bin ich mit meinem Ehemann nach Deutschland gefahren und wir wohnen in Marburg in der Wohngruppe der Blister als Flüchtlinge. Hier ist ja sehr schön. Ich und andere Leute in der Ukraine haben sehr viel verschiedene Pläne gehabt und am Ende des Februars sollte meine Debütbuch erscheinen und ich bin sehr glücklich damit gewesen, weil es ist sehr, sehr schwierig, eigene erste Projekt zu machen und es ist sehr, sehr schwierig, andere Leute finden, die in dich glauben werden. Und ja, es ist für mich sehr, sehr große Veranstaltung. Und natürlich am 23. Februar habe ich absolut glücklich gewesen. Und ich könnte nicht glauben, dass in der Ukraine Krieg sein wird. Wir haben schon ein Problem im Jahre 2014 gehabt und wir alle, ich und andere ukrainische Leute, wir haben gedacht, dass Kampf wird stärker in den Bas sein. Und wir könnten nicht glauben, dass dieser Krieg wird in der ganzen Ukraine sein. Und am 24. Februar bin ich vom Luftangriff, von Raketenangriff aufgewacht. Und natürlich, und in dieser Situation könnte ich auch nicht glauben, dass Krieg begann wurde. Und ich könnte nicht verstehen, was ich damit machen soll. Ich habe keine Erfahrung in diesem Gebiet gehabt.
Was gab es denn für Informationen aus dem Radio oder aus der Presse? Also sag ich mal, von offiziellen Stellen, wurde da informiert, was passiert ist? Wurdet ihr zur Flucht aufgefordert oder gab es irgendwelche anderen Formen von Informationen?
Nein, okay. Wir haben in europäischer und amerikanischer Presse gelesen, dass in der Ukraine Krieg sein wird. Aber unsere Regierung, unser Präsident haben gesagt, dass Krieg wird nur in Donbass stärker sein, dass wir werden keinen Krieg in den ganzen ukrainischen Territorium haben. Und wir haben gedacht, okay, es ist wahrscheinlich logisch, Präsident soll darüber viel wissen. Und am 24. Februar hat unser Präsident gesagt, dass wahrscheinlich bis zum Abend werden wir eine gute Entscheidung finden und der Präsident hat besondere Situation nur für 24. Februar gemacht. Besondere Situation bedeutet das für diese, in dieser Tag wird Ukraine alle militärischen Ressourcen mobilisieren. Aber er hat gesagt, dass diese Situation wird nur in 24. Februar sein. Und wir haben gedacht, dass okay, wir können nicht verstehen, wie viele russische Soldaten stehen in der Ukraine oder in ukrainische Grenzen und vielleicht ist es möglich ist. Aber am Abend wurden wir schon alles verstanden. Ja, wir haben viel Information vom Facebook bekommen. Viele Leute haben Videos und Fotos gemacht und in Facebook gepostet. Und dankbar dieser Information könnten wir verstehen, was genau passiert und wie viele russische Soldaten, wie viele russische Flugzeuge gibt es schon in der ukrainischen Territorie. Und wir haben ein Video gesehen, es hat ein Mann gemacht, wie viele Helikopters nach Kiew fliegen. Und das ist ja schrecklich.
Ja, apropos Facebook, du hast ja auch erzählt, dass du da so Hate-Kommentare bekommen hast aus Russland, ne?
Ja, natürlich. Ja, seit 23. Februar habe ich und andere, meine Bekannte, andere Leute aus der Ukraine viele interessante Kommentare aus russischen Leuten bekommen. Viele Leute aus Russland haben geschrieben, dass die an uns mit uns kämpfen werden, dass der Krieg anfangen wird. Und wir könnten nicht verstehen, warum diese Leute sind so glücklich damit. Ja, und am 24. Februar am Morgen habe ich auch einen Beitrag geschrieben. Ich wollte wissen, was mit meinen Bekannten in anderen Gebieten passiert. Und viele Leute aus Russland haben mich schreckliche Kommentare geschrieben. Und einige Leute haben mich geschrieben, dass Russland wird nur militärische Infrastruktur zerstören und die werden nicht mit Zivilbevölkerung kämpfen, sogar mit solchen Idioten wie ich. Und bis zum heute können wir nicht verstehen, warum so viele Leute aus Russland uns hassen. Was zum Beispiel ich persönlich gemacht habe.
Und wie ging es denn dann weiter? Also nachdem ihr den Bombenangriff gehört habt und euch erkundigt habt via Facebook und so weiter, habt ihr dann schon gleich gewusst, dass ihr fliehen wolltet oder was kam dann zuerst?
Könnte nicht verstehen, was ich weitermachen kann, weil ich habe sehr gute Pläne für mein Leben gehabt und ich wollte gerne das alles realisieren. Und diese Situation ist sehr neu für mich gewesen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen kann oder was ich machen soll und was weiter wird. Ja, auf der nächste Tag wurde viel mehr ist viel mehr schlimmer gewesen. Und mein Imam hat gesagt, dass wir der Ukraine lassen sollen. Und ich könnte mich nicht vorstellen, wohin werden wir fahren und was werden wir machen, weil schon am 24. Februar sehr viele Leute aus Kiew nach Europa gefahren sind. Und es sind sehr große Warteschlangen beim Grenzen gewesen. Und der Weg ist sehr gefährlich gewesen. Russische Soldaten haben Autos, Bussen und Züge mit Flüchtlinge beschossen. Und ich habe viel mehr Zeit gebraucht, um alles im Kopf sammeln und richtiger Schritt zu machen.
Wie viele Tage sind denn dann noch vergangen, bis ihr...
Wir haben eine Woche in Kiew gesetzt, weil zu viele Leute nach Europa gefahren sind. Wir haben im Neuligungen gesehen, was im Bahnhof passiert. Und viele Leute haben im Bahnhof gewohnt und geschlafen. Und ich möchte nicht am Bahnhof sitzen und warten. Ja, und dazu russische Soldaten haben einige Raketen nach Bahnhof geschickt. Ja, und natürlich dort ist sehr gefährlich gewesen. Ja. Und ja, wir haben diese Woche zu Hause gewartet und dann wann in Kiew ein bisschen stiller gewesen ist, sind wir schon nach Deutschland gefahren.
Okay, nun kannst du ja ziemlich gut Deutsch. Und deshalb müsstest du jetzt mal erklären, woher kannst du überhaupt so gut Deutsch? Du hast das ja nicht erst gelernt, seitdem du hier bist.
Ja, ich bin erstes Mal in Deutschland. Ja, wir haben Deutsch in der Schule gelernt, aber wir haben nur eine Stunde pro Woche gehabt. Und das ist ja nicht genug, um Sprache zu erlernen. Und deutsche Sprache hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe alleine diese Sprache gelernt. Ich habe viel gemacht, um Grammatik und richtige Aussprache zu erlernen. Erst hatten wir nach Schweden zu fahren geplant, weil unsere Verwandte dorthin Bekannte haben. Aber mit diesen Bekannten haben wir einige Schwierigkeiten und ich habe meinem Ehemann gesagt, okay, lassen wir nach Polen fahren. Polnische Sprache ist nicht schwierig für uns. In ukrainischer Sprache gibt es sehr, sehr viel polnische Wörter. Und ich habe gedacht, dass deutsche Sprache sehr schwierig für meinen Mann sein wird. Er kann Deutsch noch nicht. Aber mein Ehemann hat gesagt, nein, lassen wir nach Deutschland fahren. Du sprichst Deutsch sehr gut und du wolltest immer nach Deutschland bewegen. Und dazu, Deutschland macht sehr gute Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge. Wir haben was im Internet gelesen. Und dazu, Polen ist ein sehr gutes Land, aber dort sind schon sehr, sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine gewesen. Und es ist klar gewesen, dass dort nicht so viele Plätze für Flüchtlinge schon gibt.
Dein Mann, dein Ehemann, der ist ja auch sehgeschädigt, ist das richtig?
Ja, genau. Ich sehe gar nichts. Und mein Ehemann ist auch blind gewesen. Aber man hat ihm eine gute Operation in Kiew gemacht. Er konnte etwa 50% sehr Kraft haben. Er benutzt Kontaktlinsen. Aber in Deutschland haben wir andere Kontaktlinsen bekommen und er kann schon 80% sehen.
Okay, wow.
Ja, ja, natürlich. Das ist sehr super.
Okay, also der Entschluss stand fest, wir wollen nach Deutschland fahren. Dann seid ihr erstmal nach Polen gefahren. Und wie lief das? Also ihr wart ja nicht die Einzigen, die sich da auf den Weg gemacht hatten.
Ja, eigentlich haben wir viel Glück gehabt, weil wann wir im Bahnhof in Kiew gekommen sind, wurde es schon ein Zug nach Lviv gestehen. Aber dieser Zug ist schon voll gewesen. Und doch dieser Zug hat schon eine Stunde gestehen und andere Leute mit uns haben in diesem Zug kommen und warten. Ja, wir haben gerade an den Türsätzen, an Treppe. Es gibt schon keinen Platz. Ja, und wir sind 12 Stunden nach Lviv gefahren. Es ist zu lange, weil wir haben sehr, sehr viele Städte besucht, um andere Leute auch evakuieren können. Und in Lviv haben wir noch in einer Warteschlange einige Stunden gewartet. Sehr viele Leute sind aus der Ukraine nach Polen gefahren, aber die Züge nach Polen sind zu klein gewesen. Ja, und wir sollten wieder an den Tür setzen. Ja, und wir haben gedacht, okay, wir werden noch lange stehen, aber wir sollen wahrscheinlich 3 oder 4 Stunden nach Chełm, es ist eine Stadt in Polen, fahren. Ja, und eigentlich haben wir den ganzen Tag in der Ukraine im Feld gestanden. Wir haben nicht gewusst, warum stehen wir hier so lange, was passiert. Niemand hat uns informiert. Und in Polen haben wir schon gewusst, dass jemand Eisenbahn vermint hat.
Ja, also jemand hatte quasi die Zugstrecke mit Minen ausgelegt und die mussten erst geräumt werden und deshalb musstet ihr warten, ist das richtig?
Ja. Wir haben sehr lange gewartet. Wir sind 2 Tage unterwegs gewesen. Wir könnten nicht normal schlafen, wir könnten nicht normal sitzen. Alles ist sehr schwierig gewesen, aber die Leute im Zug haben einander unterstützt und unterwegs haben wir in anderen Städten gestoppt und dort ist sehr viel Volontären gewesen, Freiwillige, die für uns Essen und Wasser gezieht haben. Es ist ja sehr nett und sehr wichtig. Ja. Und in Polen haben wir einen Tag im Motel gewesen. Und am nächsten Tag sind wir schon nach Deutschland gefahren.
Okay, und wie hattest du denn eigentlich den Kontakt zur Blister? Also ihr seid ja quasi ziemlich direkt dann hier hingefahren, ne?
Ja, eigentlich möchte ich nicht gerne im Lager für Flüchtlinge wohnen, weil es besonders schwierig für blinde Leute ist. Und früher habe ich sehr viel über Blister gehört. In Kiew hat Kiewer Regierung mit blinden Leuten an neuen Konzeption für Reha-Zentrum gearbeitet und wir haben sehr viel über Blister gerade gesprochen. Und ich habe viel über Blister im Internet früher gelesen. Ja, Blister ist sehr guter Vorbild für ukrainische Leute, die Rehabilitation für andere blinde Leute machen. Ja, und ich habe mit Blister kontaktiert, aber natürlich kann man nicht sehr schnell antworten. Ich habe immer geschrieben und ich könnte nicht lange warten.
Also weil ihr unterwegs wart und
Ja, aber unterwegs habe ich keinen guten Zugang zum Internet gehabt. Ja, und wir haben gedacht, dass wir nach Berlin fahren werden, weil alle Züge aus Polen nach Berlin gefahren sind. Aber wann wir in Warschau gekommen sind, hat man uns gesagt, dass heute werden wir nicht nach Deutschland fahren, weil am Bahnhof sind schon zu viele Flüchtlinge. und wir werden wieder keinen Platz im Zug haben. Und man ratet uns, in einer Tag kommen. Wir haben so gemacht, aber wenn wir gekommen sind, haben wir erwusst, dass Bahnhof ist schon voll und es gibt keinen Platz. Wir sollen noch warten, wahrscheinlich bis zum 4 Uhr morgens. Und wir könnten nicht wieder ein Zimmer im Hotel reservieren. In Polen gibt es zu viele Flüchtlinge und viele Leute haben einfach auf dem Boden im Bahnhof geschlafen. Es ist ja ein sehr schreckliches Bild. Ja. Und wir haben gedacht, okay, wir werden hier unsere Taschen lassen und wir werden Warschau gucken, wir werden einen Spaziergang machen. Und am Abend sind wir wieder im Bahnhof gekommen und eine Mitarbeiterin hat gesagt, dass in kurzer Zeit ein Zug nach München kommen wird. Ja, und wir haben gedacht, dass wir sehr großes Glück haben. Natürlich, wir haben in diesem Zug gesetzt und schon von München, aus München sind wir nach Marburg gekommen. Und in München, nein, in Polen, schon in Warschau habe ich eine Mail gelesen. Es ist eine Mail von der Blister, dass wir hier in der Blister ein Zimmer bekommen können. Und ich könnte leider nicht die Mail schicken, ich könnte nicht anrufen, weil am Bahnhof hat Internet nicht funktioniert. Ja, und in München kann ich auch keinen Zugang zum Internet. Ja, und wir sind nach Marburg um 2 Uhr morgens gekommen, in der tiefen Nacht. Und wir haben gedacht, dass, okay, in Marburg gibt es wahrscheinlich einen Wartesaal im Bahnhof oder ein Hostel. Oder vielleicht, wir können auch in McDonald's setzen. McDonald's funktioniert rund um die Uhr. Aber alles ist zu.
Ja, also dass die Erwartungen wären in so Städten wie Hamburg oder München oder Berlin erfüllt worden, aber Marburg ist dafür zu klein. Also da
Ja.
gehen abends die Fensterläden runter.
Ja, genau. Ja, wir sind ein bisschen schockiert gewesen. Aber wir haben einen Polizisten bemerkt und wir haben mit Polizisten gesprochen. Wir haben gefragt, wohin können wir jetzt kommen? Und er hat gesagt, alles ist zu, aber wahrscheinlich, sie können nach Georg-Kassmann-Stadion kommen. Dort befindet sich ein Lager für Flüchtlinge. Und er hat dorthin angerufen und gesagt, nein, dieser Lager ist auch zu. Aber uns hat ein Mann gehört, heißt Helmut. Er wohnt in der Nähe und er hat gesagt, dass wir können mit ihm zu seinem Haus kommen. Natürlich, es ist wahrscheinlich gefährlich, ich weiß nicht, aber in der Ukraine kann es sehr gefährlich sein.
Wenn man mit jemandem, mit einem Fremden in sein Haus geht, meinst du?
Ja, besonders in der Nacht in einem Haus.
Ja.
Ich weiß nicht, welche Adresse. Ja, aber wir sind schon sehr, sehr müde gewesen und wir haben schon keine Kraft. Zu verzweifeln oder zu fürchten gehabt. Und wir sind zusammen nach seinem Haus gefahren zum Bahnhof. Ist seine Ehefrau Almut mit dem Auto gekommen und wir sind alle zusammen gefahren. Ja, es ist sehr nett, natürlich, es ist sehr lieb. Wir sind auch Fremde für diese Leute und diese Leute wissen über uns gar nichts.
Ja.
Aber die wollten uns unterstützen. Es ist sehr menschlich. Ja, und wir haben zusammen Tee getrunken. Ja, und Diese Frau Almut hat am Morgen Kontakten von Martin Kuber gefunden. Es ist ein Internatleiter in der Blister. Und sie hat ihm angerufen und er ist mit seiner Frau uns abgeholt. Ja, und natürlich, es ist sehr gutes Ende für uns. Es ist sehr gutes Ende dieser Geschichte. Ja, wir sind hier in Deutschland, in der Blister, und wir haben sehr, sehr starke Unterstützung bekommen. Wir haben nie gedacht, dass wir solche Unterstützung irgendwo bekommen werden.
Habt ihr denn Freunde oder Bekannte, die noch in der Ukraine sind und um die ihr quasi jetzt täglich bangen müsst?
Ja, natürlich, wir haben sehr viele Verwandte und Bekannte in der Ukraine. Fast alle meine Freunde und Bekannte sind in der Ukraine geblieben. Und unsere Verwandte können auch nicht fahren. Meine Mutter wohnt jetzt bis zum heute in Kiew, weil sie immer hat und sie will nicht ohne ihn irgendwo fahren, sie will nicht ihn lassen. Und
Ach so, und er darf das Land nicht verlassen, weil er ja
ja.
als männliches, also quasi als Kriegsreserve
Ja.
gebraucht wird.
Ja, genau. Und dieselbe Situation mit anderen Verwandten und Freunden. Frauen wollen nicht eigene Männer in der Ukraine lassen. Sie können zusammen bis zum Ende sein.
Aber wie seid denn dann ihr beide zusammen rübergekommen?
Ja, mein Ehemann ist Sehbehinderter und er hat Recht, der Ukraine lassen. Und ja, na natürlich, ich bin ganz blind und ich brauche Unterstützung. Und in dieser Situation, gesunder Mann könnte mit mir auch fahren.
Ja, das ist vielleicht eine interessante Überleitung. Lass uns doch mal über den Culture Clash, ich nenne das jetzt mal einfach Culture Clash, reden, den du ja auch schon angesprochen hast. Also dass quasi ja durch die ukrainischen Geflüchteten und die Deutschen, dass da zwei Kulturen sich begegnen, wo es manchmal Missverständnisse oder auch Probleme geben kann. Insbesondere auch in Bezug auf die Blindheit oder also Erfahrungen, die blinde Geflüchtete machen. Was gibt es denn dazu zu sagen?
In der Ukraine müssen wir immer kämpfen. In der Ukraine wirst du kein Dokument ohne Kampf bekommen. Du sollst immer Stress machen. Ohne Stress wird nicht funktionieren. Und diese Leute können nicht verstehen, dass in Deutschland man nicht kämpfen soll. Dass in Deutschland es Bürokratie gibt, aber Leute in diesem Gebiet arbeiten und arbeiten ganz normal. Du sollst warten. Wann in der Ukraine sagt man, warten Sie bitte noch ein bisschen? Es bedeutet, dass diese Leute nichts machen werden. Deutschland funktioniert nicht so, wie funktionieren alle Dinge in der Ukraine. Und unsere Flüchtlinge können nicht immer es verstehen, können nicht immer sich selbst ändern. Die brauchen andere Strategie, aber die wissen noch nicht welche.
Und wie ist das in der Ukraine mit der Wahrnehmung von behinderten Menschen in der Öffentlichkeit? Also ich habe von anderen, von einem anderen ukrainischen Geflüchteten gehört, der erzählt hat, dass er ganz überrascht war, wie viele Rollstuhlfahrende und blinde Menschen man hier im Straßenbild sieht. Der sagt, das sei in der Ukraine nicht so präsent.
Ja, viele Leute aus der Ukraine denken, dass in Deutschland zu viel Behinderte gibt. Dass wahrscheinlich deutsche Leute sind viel mehr kränklich als ukrainische Leute.
Okay, auf das, die Sichtweise bin ich noch gar nicht gekommen. Okay.
Ja, aber wenn wir Statistik sehen werden, werden wir verstehen, dass ukrainische Leute sind viel mehr kränklich. Ja, wir haben viel mehr Behinderte als in Deutschland. Eigentlich in der Ukraine existiert noch sowjetische Kultur. Ja, diese sowjetische Kultur lebt noch in Köpfen sozusagen. Eigentlich sowjetische Regierung wollte nicht mit behinderten Leuten arbeiten. Sowjetische Regierung hat diesen Leuten Wohnungen und Geld gegeben, um diese Leute zu Hause setzen könnten oder wahrscheinlich in einem speziellen Fabrik für behinderte Leute. Und behinderte Leute sind in ganz anderem Welt gewohnt. Die haben sehr, sehr selten mit gesunden Leuten kontaktiert. Die waren ganz konserviert sozusagen. Warum? Weil alle Länder mit Totalitarismus brauchen gesunde Leute. Diese Leute sollen so viel arbeiten, wie sie arbeiten können. Die sollen alles für Sozialismus geben, verstehen Sie? In sowjetischen Zeiten wurde kein Sex existiert, weil Sex Sexkraft braucht. Es ist schwierig zu verstehen, diese Philosophie ist sehr schwierig für normale Leute, aber für sowjetische Zeiten sind alle Leute als ein Ressource. Und man kann nicht behinderte Leute verbrauchen. Und darum bis zum heute, gesunde Leute denken, dass behinderte Leute nicht ganz normal sind. Wir haben sehr, sehr viele Probleme mit Kommunikation mit gesunden Leuten. Und die verstehen uns nicht. Wir sind wie Freaks. Und viele Leute mit Behinderung sitzen einfach zu Hause. Sie fürchten auf die Straße gehen. Es ist ja schrecklich, aber es ist das, was wir von sowjetischen Zeiten haben. Wir haben sehr große Probleme mit Inklusion. Zum Beispiel in der Ukraine könnte ich nicht Geld, einen Kredit in Bank bekommen, weil ich blind bin. Ich könnte nicht Fitnessstudio besuchen, weil ich blind bin. Die denken, dass wir nicht arbeiten können. Und was ist schrecklich, dass blinde Leute aus der Ukraine denken auch so.
Ich meine, das gab es hier früher in Deutschland auch, dass
Ja,
man, dass die Leute in
genau.
Einrichtungen, sage ich mal, mehr oder weniger gehalten wurden und man denen schon von Kind auf an gesagt hat, was sie können und was sie aufgrund ihrer Blindheit nicht können. Und naja, wenn man dann so aufwächst und nie jemanden kennenlernt, der das anders macht oder jemanden sieht, der sagt, das geht aber trotzdem, dann glaubt man das halt auch, ne?
Ja, wir sind in der Ukraine sind wir begrenzt und wir begrenzen uns auch alleine, ja. Viele ukrainische behinderte Leute können sich nicht wie normale Leute fühlen. Und mein Mitwohner hat mich gesagt, dass er spaziert hier auf die Straße und niemand zeigt an ihm mit Finger und niemand stellt übrige Fragen. Und auf diesem Grund hat er schon vergessen, dass er behindert ist.
War das Oleg?
Nein, Dima.
Achso, ja, aber Dima ist ja auch blind.
Ja.
Deshalb ist die Frage, woher weiß er denn, dass die Leute nicht auf ihn zeigen?
Nein, ich sehe nicht, wer an mich zeigt, aber ich höre, weil in der Ukraine kann ich auf die Straße gehen und ein Kind oder sogar erwachsene Leute können nach vorne stehen und was kommentieren.
Ja.
Ja, und es ist nicht angenehm, weil auf jedem Schritt und Tritt sagen dir alle, dass du unnormal bist. Ja, Und ich habe sehr viel schlimme Wörter über ukrainische Leute gesagt, aber ich muss sagen, dass diese Leute nicht so schrecklich sind. Diese Leute haben in sowjetischen Zeiten gewohnt und gelebt und die sowjetische Russland hat sehr viel Schmerz und sehr viel schreckliche Sachen in der Ukraine gezählt.
Was bedeutet denn das jetzt für blinde Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland? Also die kommen jetzt ja hierher und stellen fest, sie werden hier anders behandelt, man hält sie nicht für unnormal, aber andererseits erwartet man natürlich auch, dass sie sich irgendwie anders an der Gesellschaft beteiligen, als sie das aus der Ukraine gewohnt sind, oder?
Für ukrainische blinde Leute ist hier sehr schwierig. In der Ukraine haben sie ganz andere Weltbild gehabt. Die haben verstanden, dass die eine Krankheit haben, die können nichts damit machen und die bekommen komische Geld monatlich und das ist alles. Die haben keine Perspektiven und die haben keine guten Möglichkeiten, um zu entwickeln. Ja? Und in Deutschland ist ganz anderes. Hier blinde Leute können nicht nur Massagen machen. Ja? Hier haben blinde Leute sehr viele verschiedene Möglichkeiten für Entwicklung und die können machen alles, was die wollten machen, ja. Und es ist sehr schwierig zu verstehen, dass du nicht begrenzt bist.
Ja, dann kommen wir doch noch mal kurz zu dir und deinem Ehemann zurück. Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Also ihr seid hier, sage ich mal, erstmal glücklich gelandet. Ihr seid also bei der Bista, glaube ich, für Blinde, die nach Deutschland flüchten, ist das, glaube ich, der beste Ort, wo man landen kann. Aber was wisst ihr, wie es jetzt für euch weitergeht? Habt ihr Pläne? Kann man überhaupt Pläne machen in so einer Situation?
Ja, wir sollen Pläne machen, wir sollen weiterleben und der Krieg wird noch lange dauern und wir können nicht einfach sitzen und warten. Okay, wann wird Krieg sich beenden? Wann werden wir nach Ukraine fahren und unsere alten Pläne realisieren? Ja. Aber für mich ist jetzt sehr schwierig, in Deutschland Pläne zu bilden. Weil ich verstehe nicht ganz gut, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt oder Markt funktioniert. Was warten Arbeitsgeber von Journalisten und so weiter. Ich verstehe jetzt nicht ganz gut, wie genau kann ich mich hier entwickeln. Jetzt verbessere ich mein Deutsch, ich lerne Deutsch weiter. Mein Ehemann besucht Sprachkurs und er arbeitet hier in der Blista als Bautechniker. Eigentlich ist mein Ehemann in der Ukraine hat mein Ehemann Schmuckstücken gemacht und er plant es hier weitermachen. Wir warten jetzt nach Instrumenten. Wir haben schon was bestellt, einige Werkzeuge dafür. Ja, und ich möchte gerne auch mein Buch auf Deutsch übersetzen und ich habe viele neue Ideen. Ich will noch einige Bücher schreiben. Aber meine erste Aufgabe ist Verbesserung der deutschen Sprache. Ich möchte gerne weiter als Journalistin arbeiten, aber meine Sprache ist nicht ganz genug dafür.
Na, dann weisen wir an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass du jetzt zumindest ja bei uns auch Artikel veröffentlichst, und zwar einmal in der Brücke, unserer Breitzeitschrift, die man unter jugend.dbsv.org abonnieren kann, aber natürlich auch im Offside-Forum, also offsight.de, und da werden dann zukünftig auch Artikel von dir erscheinen, ne?
Ja, natürlich, ich bin sehr dankbar, dass die BSV mir diese Möglichkeit geschenkt hat und dass sie und andere Leute meine Artikel korrigieren werden. Es wird mich helfen, besser zu sein. Ja, ich werde da so auch mein Deutsch verbessern und erlernen. Es ist sehr gute und wichtige Praxis für mich. Ja, aber natürlich. Ich wollte mehr machen, als ich jetzt mache. Und in der Zukunft möchten wir natürlich in großen Staat fahren. Wir sind aus Kiew. Kiew ist sehr groß. Dort wohnt 6 Millionen Menschen. Und das ist sehr ungewöhnlich für uns, in solcher kleinen, ruhigen Stadt wie Marburg zu leben.
Ja.
Aber Marburg ist ja sehr schön, sehr grün, sehr schön, sehr ruhig. Wir mögen diese Stadt, ja. Ich träume, nach München zu ziehen. Aber ich verstehe, München ist teure Stadt. Die Wohnungen sind dort sehr teuer.
Ja.
Und es ist sehr schwierig, eine Wohnung in München mieten. Aber in Marburg ist auch sehr schwer, welches zu machen.
Zum Schluss noch ein Hinweis. Julia hat ja von ihrem Debütwerk erzählt, das letztes Jahr kurz vor Ausbruch des Krieges erschienen ist, auf Ukrainisch natürlich. Sie möchte das jetzt gerne ins Deutsche übersetzen lassen und versucht dafür über Crowdfunding Finanzierung zu bekommen. Es klingt sehr interessant. Mystische Legenden der ukrainischen Unterwelt. Da gibt es also wohl einiges an Geistern und Dämonen, die da durch die ukrainischen Mythen geistern, und einen Eindruck davon, was sie darüber zu berichten weiß, bekommt man auch schon, wenn man den Artikel über die Halloween-Bräuche liest. Wer sie bei der Finanzierung unterstützen möchte, findet in den Shownotes einmal einen Link zur deutschen Facebook-Seite des Buches und auch einen Link direkt zu ihrer Crowdfunding-Seite.